Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über einen Sektor bzw. ganz konkret über eine Aktie sprechen, in die ich auch investiert bin. Und daher an dieser Stelle schon mal der wichtige Hinweis. Es handelt sich nicht um eine Kaufempfehlung und wer sich den Chart dieses Unternehmens in den letzten Monaten anschaut, der wird wahrscheinlich so schnell auch nicht auf die Idee kommen, diese Aktie zu kaufen. Warum ich sie dennoch für ganz interessant halte und warum wir hier über eine antizyklische Chance sprechen, darum soll es heute gehen. Legen wir los. Unter einer der letzten Podcast-Folgen wurde moniert, wie lang hier teilweise meine Disclaimer dauern, die ich ja auch selber einspreche. Das heißt also, ich könnte es mir auch einfach machen und einfach reinschneiden lassen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und so weiter. So wie man das vielleicht aus Arznei- oder nicht verschreibungsmittelpflichtigen Arzneien aus dem Fernsehen oder aus dem Rundfunk oder sonst irgendwoher kennt. Dass ich diese Disclaimer aber selber hier spreche, liegt daran, dass ich Ihnen noch mehr Gewicht verleihen möchte. Und das betone ich immer ganz besonders in den Folgen, in denen ich über Aktien spreche, in die ich selbst investiert bin. Warum? Weil es mir nicht darum geht, diese Aktien ins Schaufenster zu stellen und zu einer Empfehlung möchte ich mich auch nicht hinreißen lassen, sondern ich möchte oft ja auch nur beispielhaft darstellen, warum ich mich hier oder dort engagiere, warum ich mir diese Einzelaktie kaufe. Es ist also sowieso schon die riskantere, in Anführungszeichen, wenn man es nicht richtig macht, aber auf jeden Fall auch ohne Anführungszeichen riskantere Strategie auf Einzelaktien zu setzen gegenüber der langfristigen ETF-Anlage. Wenn dann aber jemand einfach aufgrund einer Podcast-Folge sagt, naja, dann kaufe ich die Aktie jetzt mal, dann ist die Erwartungshaltung vielleicht nicht die gleiche wie bei mir. Und deswegen muss ich diese mittel- und langfristige Einordnung immer wieder vornehmen. Deswegen muss ich sagen, das ist eine Spekulation, denn eine Spekulation kann ja auch nach sich ziehen, dass man sie wieder auflöst. Und das werde ich natürlich, weil ich ja hier kein insgeheimes Black-Muster-Portfolio habe, was ich dann immer wieder bespreche. Ja, das ist am Ende des Tages den Lesern vorbehalten. Also bei den Renditespezialisten setze ich meine persönlichen Trades, wenn man so will, meine Depotaktionen ja auch um. Aber da sage ich natürlich auch, ich bin wieder ausgestiegen. Ob nur mit einem Gewinn oder einem Verlust. Und das passiert hier im Podcast nicht immer. Ausnahme war hier diese Silberspekulation, weil die so hot war oder immer noch ist mit der zweiten Hälfte, dass ich einfach sagte, nee, da musst du noch mal was zu sagen. Das Unternehmen, über das ich heute spreche, ist eines, in welches ich langfristig investiert bin und zwar zum Zwecke der passiven Einkünfte. Wir lassen mal den Teil weg, in dem ich erkläre, dass ich mich als Selbstständiger, der ja auch nur ganz kurz in die Rentenkasse, also mal eine duale Ausbildung gemacht, dann hatte ich natürlich auch einen betrieblichen Teil und da habe ich zwangsweise in die Rentenkasse einbezahlt. Da werde ich nichts rausbekommen, weil mir die Beitragsjahre ganz sicherlich fehlen werden. Das heißt also, ich muss mich selber drum kümmern und passive Einkünfte sind Teil meiner persönlichen Rentenstrategie. Für diese passiven Einkünfte spielt der aktuelle Kurs eine deutlich untergeordnete Rolle, beziehungsweise Kursschwächen darf ich dann auch ausnutzen, um meinen Anteil weiter aufzustocken. Und das Unternehmen, über welches ich heute spreche, wird mir, glaube ich, in Zukunft weiter passive Einkünfte liefern. Es geht mir aber nicht so sehr um das Unternehmen selber. Aber ich muss es an irgendwas festmachen, worum es mir geht, sondern es geht mir um einen Sektor, der recht unbeliebt ist. Und ich habe eine ganz lustige Analyse gelesen auf Seeking Alpha, beziehungsweise es war eine Überschrift. Lass mich nur mal gucken, nicht, dass ich verkehrt sage. Diageo, AI won't change how we drink. Diageo, so sagen sie, glaube ich. Also so hat die CEO zumindest gerade gesagt. Also künstliche Intelligenz wird wohl kaum verändern, wie wir trinken. Und das gilt auch für viele andere Dinge des täglichen Bedarfs beziehungsweise des täglichen Konsums. Irgendwann mal, ja, die ersten Schritte haben wir ja schon gesehen. Also es mag wohl schon Freiwillige gegeben haben, die sich dann Chips implantiert oder implantiert bekommen haben. Ja, gab wohl gerade jetzt den ersten im Umfeld von Elon Musk diese, nennen wir es mal, Versuche.
Mr. Musk says the product has been given the name Telepathy and the plan is for it to enable control of a phone, computer or almost any linked device just by thinking about them.
Und dann kann es natürlich irgendwann auch sein, dass künstliche Intelligenz sich in der humanoiden Intelligenz mit einmischen wird. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Ob ich also abends eine Limo trinke oder ein Glas Whisky oder ein Glas Milch, das fühlt sich momentan noch nach einer ziemlich menschlichen Entscheidung an. Oder super, super langweilig, wie in meinem Fall sehr häufig, Wasser. Aber keine Sorge, ich habe andere Laster. Also darüber müssen wir uns tatsächlich keine Gedanken machen, sondern darüber, dass diese Unternehmen, insbesondere wenn sie aus Europa kommen, ja, man würde so Consumer Staples sagen, ist aber Industry Distillers, das ist zu speziell eigentlich. Wir sprechen über große Marken, über ein großes Markenportfolio und wir sprechen über Unternehmen, die an der Börse seit vielen, vielen Monaten einen abwärts gerichteten Trend haben. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Und weil ich es nicht nur darauf reduzieren kann, zu sagen, naja, die haben halt, die bauen weder Data Center noch machen sie sonst irgendwas, weil es gibt durchaus auch Marken, bei denen das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich mir heute dieses britische Unternehmen Diageo rausgesucht. Es gibt ja auch andere wie Constellation Brands, die laufen sehr viel besser. Die haben auch eine andere Strategie, muss man auch sagen. Auch die haben unter dem Strich, wenn man sich jetzt eine Constellation Brands in den USA anschaut, im Verlauf der letzten 3 Jahre, haben sie nicht mal ansatzweise das mitgemacht, was alle Indizes geliefert haben. Also es ist schon ein globales Problem, wobei nennen wir es Problem, nennen wir es einfach Zyklik, ja, gehört ja mit dazu. Und nochmal, die Herangehensweise, deswegen schaue ich heute nicht auf den Kurs von Diageo und denke, nein, soll ich hier mal tauschen, weil es geht mir ja um die passiven Einkünfte. Und die bekomme ich völlig unabhängig davon, wo der Hinsicht der Kurs des Unternehmens entwickelt. Ich nehme jetzt einen besonders schwachen Kandidat. Ich bin noch in mehr Unternehmen dieser Art investiert, um mal festzumachen, wo die Chance liegt und wo man auch die Risiken sehen kann. Also wenn wir es auf Euro-Basis anschauen, dann waren wir im Dezember 2021 bei 50 Euro und wir sind jetzt bei 30 Euro. Seitdem habe ich zwar mehrere Dividendenauszahlungen bekommen, aber die können, wenn man das jetzt gegenüberstellt, nicht diesen Kursverlust von 20 Euro, also rund 35-40%, können die nicht ausgleichen, keine Frage. Müssen sie auch nicht, weil es mir nie auf die Kursgewinne ankommt, aber der ein oder andere wird sich fragen, ist es eine Gelegenheit oder eben nicht? Und darum soll es gehen. Wir schauen uns mal die aktuellen Zahlen an und an dieser Stelle auch der Hinweis, so ähnlich ist es beispielsweise auch bei einer Pernod Ricard. Das heißt also, das Markenportfolio von Pernod Ricard und Diageo ist schon ein bisschen unterschiedlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber die beiden kann man noch am ehesten, würde ich sagen, vergleichen. Wir haben in den letzten Jahren, wir sprechen hier immerhin über ein Unternehmen, was 20 Jahre Dividendenwachstum hinter sich hat. Und dabei stieg in der Vergangenheit die Dividende im Durchschnitt um fast 6% pro Jahr. Warum ist es wichtig, dass das ein Dividendenwachstum ist, welches mal bestenfalls oberhalb von 3% liegen sollte? Weil die durchschnittliche Inflationsrate, je nachdem, wie man sie berechnet, irgendwo zwischen 1,8 und 3% liegt. Und wenn die Dividende hier nicht mitsteigen würde, ja, nochmal, ich möchte ja die Dividenden haben, Kursgewinne sind was anderes, Kursgewinne haben auch immer mit Psychologie und Marktstimmung zu tun, ja, da muss natürlich die Dividende mehr steigen als das, was mir die Inflationsrate am Ende des Tages wegnimmt. 6% im Durchschnitt über 20 Jahre sind natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Wir dürfen allerdings feststellen, dass es bei diesem Unternehmen und auch bei anderen Unternehmen auch einige Schritte gab, die dazu geführt haben, dass zuletzt die Entwicklung eben nicht mehr so gut war. Also bei Diageo hat man zum Beispiel von Pfund auf US-Dollar umgestellt. Dadurch sieht das Dividendenwachstum erstmal ein bisschen hinsichtlich der Finanzberichterstattung, also der Bilanzierung. Dadurch sieht das Ganze etwas schwächer aus, weil natürlich die Wechselkursschwankungen das Ergebnis beeinflussen. Was wir ebenfalls bei diesem Unternehmen festhalten müssen, ist, dass das Eigenkapital gesunken ist. Und das werde ich jetzt gleich erläutern, aber dennoch ist das nichts Gutes. es gibt bei anderen Unternehmen, sind das, ich will nicht sagen vernachlässigbare Kennzahlen, aber bei so einem Unternehmen darf man drauf schauen, wie ist das Verhältnis des Eigenkapitals zu anderen, ja, zu anderen bilanziellen Positionen. Und der Hauptgrund dafür, dass das Eigenkapital gesunken ist, besteht darin, dass eine ganze Menge Kapital an die Aktionäre ausgeschüttet wurde und gleichzeitig gab es Aktienrückkäufe. Und damit ist das Eigenkapital in den letzten Jahren ungefähr 3 Milliarden Dollar geschrumpft. Und das ist für mich dann kein 10 von 10 Punkten wert mehr. Ich habe, so sieht mein Rating nicht genau aus, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn man sagt, top, top, alles top, dann sieht man auch selten Unternehmen, bei denen die Kurse so deutlich zurückgehen. Aber das ist auch ein echter Malus. Warum mehr Geld ausgeben? Und Aktienrückkäufe kosten am Ende auch eine ganze Menge Geld. Ja, das ist schon Wert, der geschaffen wurde für die Anteilseigner, weil schlicht und einfach der Gewinn pro Aktie natürlich steigt, wenn Aktien zurückgekauft werden. Aber das ist eine etwas riskantere Strategie. Müssen wir einfach so festhalten. Die Rentabilität von Diageo bleibt allerdings stark. Verhältnismäßig stark. Kann man natürlich nicht vergleichen mit vielen Tech-Unternehmen, aber eine Kapitalrendite von 13% über die letzten 10 Jahre ist gut und die Gewinnmargen sind mit knapp über 20% sogar sehr gut. Alles in den letzten 10 Jahren. Die Schuldenlast ist gestiegen. Die Verschuldungsquote liegt bei 5,9%. Das ist ebenfalls für einige Unternehmen überhaupt kein Problem. Für ein Konsumgüterunternehmen ist das vergleichsweise hoch. Das heißt also, wir sprechen hier über eine Strategie, die natürlich, das Management weiß das ja, die bewusst so eingegangen wurde, weil man entweder davon ausgeht, dass sich das Geschäft deutlich verbessern wird oder weil man sagt, wir können ja immer noch, um die Bilanz zu verbessern, die Aktienrückkäufe reduzieren oder wir könnten gegebenenfalls auch weniger Dividende ausschütten. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn dann gegebenenfalls weniger Aktien zurückgekauft würden und ganz ehrlich, ich denke, damit muss man auch rechnen, sofern sich das Geschäft jetzt nicht deutlich schneller erholt, als es der Markt annimmt. Was mir insgesamt gut gefällt, ist, dass das Modell selber sehr stabil ist, weil wir hier von einem absoluten Premium, man muss es immer vergleichen, es gibt Produkte, ja, wenn die Eigenmarken in den großen Supermärkten, kein Mensch weiß, wie die heißen. Man weiß schon, wie die heißen, weil man da täglich vorbeigeht. Aber die müssen keine Strahlkraft haben als Brand. Die haben natürlich auch eine viel, viel niedrigere Marge. Ganz anderes Konzept. Und ansonsten, wenn man sich so ein Portfolio anschaut, dann muss man tatsächlich darauf schauen, wie läuft es in den einzelnen Sektoren. Zum Beispiel, wenn wir über Spirituosen sprechen. Wir haben das übrigens bei anderen Luxusmarken auch erlebt. Ja, Gucci war mal eine strahlende Marke und aus welchen Gründen auch immer, meines Erachtens ist es dann ein Problem, wenn man die auf Zweit- und Drittplattformen kaufen kann und mit minus 40% und so weiter. Mit einem Hermes-Einstecktuch wird es das nie geben. Das wird man nie bei diesen Zweit- und Drittverwertern finden. Gucci hat man allerdings, okay, und jetzt kämen 3 Minuten, die irgendwie gemein wären, irgendjemandem gegenüber, der denkt, es sei schick, mit Gucci-Sachen sehr sichtbar am Flughafen rumzulaufen oder sowieso. Ja, Geschmack ist, was einem gefällt, ist völlig in Ordnung. Aber der Marke Gucci hat es geschadet. Und das wiederum hat Kering geschadet. Also man darf schon drauf schauen, wie ist die Produktpalette. Mache ich mir allerdings hier keine große Sorgen, es sei denn, der Trend ginge dahin, dass deutlich weniger konsumiert würde von diesen Produkten. Das ist momentan noch nicht festzustellen. Also die Abnehmprodukte, die dazu führen sollen, dass man weniger Hunger hat, das ist ja die große Sorge. Gab ja auch sogar mal bei Coca-Cola die Delle, dass man gesagt hat, nee, Leute werden dann auch weniger Cola trinken.
PepsiCo shares, you're seeing them move on the day as well as Coke after weight loss drugs like Ozempic and Wegovy are spooking investors in the snack and beverage space.
Und wisst ihr was, das lasse ich einfach mal so stehen. Das kann so sein. Das kann so sein, dass die Welt weniger Alkohol konsumiert in Zukunft. Punkt. Das ist ein Unternehmensrisiko, wenn man solche Marken wie Johnny Walker, Guinness, sehr groß auf der Insel, Bailey, Smirnoff und so weiter bei sich in der Palette hat. Das ist eine starke Markenpräsenz. Wir sprechen hier meines Erachtens von einer guten Stellung im Wettbewerb, tiefe Marktdurchdringung, wie es so schön heißt. Aber Wer sagt, das wird sie nicht durchsetzen, die Leute werden überwiegend Gemüsesaft trinken, dann sollte man gar nicht erst drüber nachdenken, so ein Unternehmen zu kaufen, denn es ist eher unwahrscheinlich, dass ein so global agierender Konzern dann sein Konzept ändert und sagt, komm, wir nehmen mal hier den Tomatensaft mit rein. Tomatensaft ist nochmal eine andere Geschichte. Tomatensaft wird ja nahezu ausschließlich auf Flügen getrunken, soweit ich weiß. So, das heißt also, die Wachstumsstrategie ist einigermaßen konsistent, sie basiert, das war sowohl in der Vergangenheit so, das ist immer noch so, auf der Expansion in neue Märkte, Einführung neuer Produktvarianten, Erhöhung des Anteils an Premium-Produkten.
We drive Diageo's premiumization agenda and growth behind the four biggest consumer macro trends: luxury, digital, sustainability and wellness.
Zyklische Schwankungen sind ganz normal und derzeit erleben wir eine. Die Nachfrage nach Premium-Spirituosen ist in wirtschaftlichen Abschwüngen, in veränderten Verbrauchergewohnheiten zu finden. Regulatorische Änderungen gab es zum Beispiel in China hinsichtlich des Verkaufs von Cognac. All das spielt eine Rolle. Insgesamt ist es, und hier breche ich ein Thema, was für Diageo sehr wichtig ist, auf wenige Sätze runter. Es kommt darauf an, was für Produkte du verkaufst. Coca-Cola hat, und Coca-Cola, man sieht es dem Unternehmen auch beziehungsweise dem Kurs an, einfach 3-4 Mal die Preise erhöht in den letzten 2 Jahren und natürlich über die Inflationsrate hinaus. Für den Konsumenten mag das anstrengend sein, für den Aktionär, sofern der Umsatz in der Folge nicht deutlich sinkt, ist das von Vorteil. Das ist im Bereich dieser Spirituosen nicht ganz so einfach. Also insgesamt ist das etwas preissensitiver. Das heißt also, Phasen hoher Inflation, auch wenn man immer sagt, diese Unternehmen profitieren davon, weil sie ihre Preise schneller anpassen können, das ist nur zum Teil korrekt. Ja, man kann nicht von heute auf morgen, es gibt nicht nur ein Smirnoff, ist ein Wodka, oder? Ja, da bin ich echt kein Profi, was das angeht. Aber neben dem Smirnoff stehen doch wahrscheinlich auch noch zig andere Wodkas in etwa derselben Preisklasse. Naja, und wenn der direkt, als Jugendlicher, wenn wir da in dem Supermarkt waren, dann haben wir immer das Beste genommen, was man von der Marke her irgendwie kannte und was dann im Angebot war. Naja, und wenn da der Smirnoff für, und jetzt setze ich mich wahrscheinlich komplett daneben, was kostet so eine Flasche? 13 Euro kostet? Kostet Wodka so viel? Keine Ahnung. Und daneben steht ein anderer, vielleicht auch irgendeine bekannte Pushkin. Gibt es Pushkin-Wodka? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mir mal einen Sponsoren suchen. Also, und der kostet dann vielleicht nur 11 Euro. Ja, wo greift der geneigte Wodka-Trinker dann zu? Also, ist ein bisschen preissensitiver als bei einer Coca-Cola. Da wird dann nicht so schnell auf alternative Produkte umgeschwenkt. Also hohe Inflation ist bei Konsumgüterherstellern nicht immer nur vorteilhaft. Die Herausforderung gibt es auch in Form schwacher Verkaufszahlen in bestimmten Regionen, insbesondere in Lateinamerika. Das heißt also, Diageo musste seine Wachstumserwartungen auch zurücknehmen. Allerdings, und das ist meine These, glaube ich, dass der Markt für alkoholische Getränke insgesamt robust bleibt. Ja, die Welt ist anstrengend, grausam und manchmal dunkel genug, als dass nicht der ein oder andere sagen würde, es ist ja mal gut, aber es wird wahrscheinlich für ein paar Stunden auch mal besser, wenn ich mir ein kleines Glas Smirnoff gönne oder eine Flasche Wein oder ein Whisky oder was auch immer. Ja, ihr merkt, da gibt es sicherlich Experten, die da besser drüber Auskunft geben können. Das heißt, die wachsende globale Bevölkerung und der steigende Wohlstand, das ist unter dem Strich so, Indien, Indonesien und so weiter, wird dazu führen, dass wir davon ausgehen können, hier ist auch in Zukunft Wachstum zu erwarten. Und Diageo hat das Potenzial, diesen Marktanteil durch seine kontinuierlichen Innovationen, nicht jedes Getränk wird auf jedem Kontinent gleichermaßen getrunken, und durch seine geografische Expansion dann dieses Potenzial auch weiterhin zu heben. Die aktuelle Dividendenrendite bei Diageo liegt bei nur, muss man sagen, angesichts des Kursverfalls, der deshalb auch vollkommen in Ordnung ist, bei knapp über 3, lass mich mal gucken, aktuelle Zahlen, ja, bei knapp über 3%. Das heißt also, wenn wir uns die Ergebnisentwicklung anschauen, dann ist der Kurs nicht überproportional geführt. Denn Wir erinnern uns, wir haben langfristig zwar ein Dividendenwachstum von 6% gehabt, aber zuletzt war dieses Wachstum eben schwächer. Es ist also ein bisschen Turnaround in diesem Gedanken mit drin. Wenn aber Turnaround, dann für mich viel interessanter langfristig. Das ist bei mir aufgrund dieser Ausrichtung auf passive Einkünfte gegeben. Und dann setze ich auf möglichst hochwertige Titel mit einem hochwertigen Portfolio. Produkt- oder Service-Portfolio. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Diageo zu diesem Zeitpunkt eine Schwächephase durchläuft, die sich langfristig als Kaufgelegenheit darstellen wird. Das gilt auch für einige andere. Deswegen dennoch an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Das ist jetzt beispielhaft. Eine Pernod Ricard habe ich mir phasenweise angesehen. Ist ein bisschen übertrieben. Ich habe sie mir angesehen. Die hat allerdings einen sehr guten Run gemacht. Deswegen habe ich hier vorzeitig Gewinne mitgenommen. Es war eine andere Herangehensweise. Und ob die Aktie jetzt demnächst nochmal auf 28 oder auf 27 Euro fällt, ne, dann hat man natürlich eine Dividendenrendite, die 10-15% höher ist. Das kann ich nicht sagen. Hier, solche Unternehmen sind im Portfolio mit Sicht auf 10 Jahren. Und es braucht am Ende eben auch einige Unternehmen in dem Depot, bei denen es nicht um KI geht, nicht um Data Center geht. Und von daher wollte ich euch die Aktie gerne mal mitbringen und freue mich, wenn dieser Blick nach links und rechts, ja, wenn ich das irgendwo in den Titel reinschreiben würde, was bauen die, was können die, was machen die? Fliegen, sprechen, irgendwas müssen die können. Ansonsten ist ja heute alles uninteressant an der Börse. Darin liegt aber eine Chance. Und wenn ihr sagt, ja, von solchen Chancen wollen wir gerne hin und wieder mal hören, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast genau jetzt abonniert. Habt ihr ja sowieso schon länger mal geplant. Also habe ich so geträumt, ja. Also herzlichen Dank dafür. Wir hören uns beim nächsten Mal selbstverständlich voller Freude wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.